Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast
in Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Die Challenger Tour ist wieder zurück. In der letzten Woche wurde in Prag und in Todi gespielt. Und in Todi musste natürlich ein Mann vor Ort sein, der so ein bisschen wie ein Verdurstender aufs Wasser in der Wüste gewartet hat, auf die Challenger-Rückkehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und der Verdurstende in der Wüste, der so sehr auf die Rückkehr gewartet hat, das ist Florian Heer von tennistourtalk.com. Hallo Florian.
Ciao Andreas.
Es wurde aber auch mal wieder Zeit, oder?
Klar, ist doch wieder schön unterwegs zu sein.
Ja, du warst in Todi in dieser Woche oder in der letzten Woche und bist jetzt dann weitergefahren nach Triest. Wie ist es in Italien im Moment?
Ja, alles gut. Wie gesagt, hast du schon gesagt, also eine Woche in Umbrien gewesen, in Todi, eher so ein kleinerer Ort, der aber sehr ja, nett eigentlich liegt, auf so einer Anhöhe, dort auch das Venue-Blick eigentlich hat auf das Stadtpanorama. Das ist richtig idyllisch. War dort zum ersten Mal dort, obwohl es, glaube ich, schon 12 Editions von diesem Turnier gab. Immer mal wieder auch mit Unterbrechungen. Ja, und jetzt heute Nacht in einer Nacht- und Nebelaktion in 6 Stunden weitergefahren nach Trieste. Bin dementsprechend auch ein bisschen angeschlagen, aber es ist immer noch schön.
Die Tour ist zurückgekehrt. Letzte Woche gab es die ersten 2 Turniere in Prag. Hat Stan Wawrinka zum Beispiel gewonnen. In Todi hat Jannik Hanfmann gesprochen. Todi ist heute unser Mittelpunkt, da steht heute im Mittelpunkt bei uns in dieser neuen Ausgabe. Wir haben in Prag das letzte Woche gesehen mit einem top besetzten Turnier. Wir haben allerdings auch in Todi ein sehr gut besetztes Turnier gesehen. Wenn man sich das Single Ranking oder die Setzliste anschaut, Roberto Caballes Baena war an 1 gesetzt, Marco Cecchinato an 2. Also es sind ja schon mal 2 wohlklingende Namen. Bevor wir aufs Turnier zu sprechen kommen. Wie waren die Bedingungen vor Ort? Wie war es mit dem Hygieneprotokoll etc.? Alles gut gegangen?
Ja, es ist alles gut gegangen. Man hat das ja auch mitbekommen. Es gab, glaube ich, einen Fall mal. Es war ein Doppelspieler, der ja dann positiv getestet wurde. Es hat sich wahrscheinlich um Tomislav Brkić gehandelt. Ansonsten ging das alles relativ smooth. Man muss auch sagen, es war jetzt nicht so ein großer Andrang beim Turnier. Also sie hatten ungefähr Kapazitäten von 300 Personen aufgebaut. Jeder zweite Sitzplatz musste freigehalten werden. Also das heißt, maximal 150 Leute wären also dann auf dem Gelände erlaubt gewesen. Davon war man aber auch selbst zum Finale entfernt. Hat auch ein bisschen was mit den Umständen zu tun gehabt. Also wir hatten richtig eine Hitzewelle. Es waren teilweise 40 Grad, die dort erreicht wurden. Und gerade tagsüber war es dann schon richtig eine Qual, dort auch sich auf dem Gelände dann sich zu bewegen, weil es gilt eine allgemeine Maskenpflicht. Also für jeder, der das Gelände zu betreten hat, muss die Maske tragen und zwar immer dauerhaft. Lediglich die Spieler sind ausgenommen, wenn sie also den Court betreten für Practice oder eben ihre Matches.
Das Turnier in Todi ist am Ende Gott sei Dank gut über die Bühne gegangen und wir haben 2 Turniere erlebt, die sportlich überzeugt haben, die dann auch insgesamt eine Wohltat waren, dass sie mal wieder gespielt worden sind. Du hast es gerade gesagt, jetzt geht's in Triest weiter. Auch in Prag wird noch ein zweites Turnier gespielt und die Challenger Tour kommt so langsam wieder in die Gänge. Und das war natürlich auch ein Hauptthema bei den Interviews, die du geführt hast. Aus deutscher Sicht war ein relativ großes Kontingent an Spielern dann auch vor Ort. Ich meine, bis Todi ist es nicht ganz so weit aus Deutschland. Die Jungs aus der Tennisbase in Oberhaching haben es nun wirklich nicht ganz so weit mit dem Auto. Zum Beispiel Cedric Marcel Stäbe war da, Jannik Hanfmann war da. Wer war noch aus deutscher Sicht da? Daniel Altmaier war mit dabei. Also es war ein deutsches Kontingent dabei und viele italienische Spieler, vor allen Dingen auch viele junge italienische Spieler waren dabei. War natürlich beim Heimturnier sind die ganzen Wildcards auch an junge Italiener gegangen. Zum Beispiel Giulio Zeppieri oder Zeppieri und Lorenzo Musetti.
Ja, ganz genau. Die standen natürlich unter besonderer Beobachtung dort daheim, auch heute jetzt hier schon wieder in Trieste aktiv gewesen. Und gerade Musetti, der ist hier ja, schon eine Hoffnung, muss man schon ganz klar sagen, ja. für die Locals. Also die hoffen da natürlich schon, dass dort sie einen weiteren Spieler bekommen, der dort wirklich mal auch in die Fußstapfen eines Fabio Fognini, eines Andrea Seppi dann vielleicht auch treten kann, 18 Jahre alt. Der ist auf einem richtig guten Weg und hat auch gezeigt, was er kann. Und ja, klar, die sind natürlich unter besonderer Beobachtung. Für die deutschen Spieler ist Italien immer, glaube ich, eine Reise wert. Also alle haben eigentlich durchweg gesagt, dass sie immer gerne nach Italien kommen, hier gerne spielen. Man muss auch sagen, die Challenger sind hier auf einem guten Niveau organisiert. Das hat sich jetzt auch wieder in dieser Pandemie auch ausgedrückt. Durchweg waren eigentlich alle auch voll des Lobes für die Organisatoren, dass sie einen richtig guten Job gemacht haben. Und sie waren natürlich auch richtig froh, endlich wieder hier auf Punktejagd gehen zu können. Denn trotz aller nationaler Turniere und Exhibitions, die wir ja über die letzten Wochen und Monate gesehen haben, es ist halt doch was anderes, wenn man wieder hier bei einem internationalen Turnier auch wieder für ATP-Weltranglistenpunkte dann hier auf den Platz gehen kann.
Du hast einen ganzen Schwung an Interviews mitgebracht und die wollen wir natürlich hören in dieser Ausgabe der Challenger Corner. Wir fangen an mit Daniel Altmaier, einem Spieler, der vor ein paar Jahren als sehr hoffnungsvolles Talent galt, dann lange verletzt war, nicht so ganz in die Region vorgestoßen ist, wo er sich vielleicht dann auch selber gesehen hat. Und Daniel Altmaier musste in der ersten Runde gegen Lorenzo Giustino an 8 gesetzt in Todi spielen und er hat in 3 Sätzen gewonnen, 3-6, 6-3 und 6-2. Und über seine Ziele und über das, was er in der Corona-Pause gemacht hat und wie er jetzt weiterspielen will, darüber hat er mit dir gesprochen im Interview hier mit Florian Heer von TennisTourTalk.com.
Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Super Auftakt ins Turnier. Ich glaube, gegen einen nicht so leichten Gegner kann man sagen, ein relativ gutes Ergebnis.
Ergebnis mit Sicherheit, auch das Ranking von ihm ist nicht schlecht, aber im Allgemeinen war ich jetzt nicht ganz, sagen wir mal, so zufrieden mit der Leistung, weil einfach nicht gut angefangen und auch im Verlauf des Matches war heute eher ein Kampfsieg wie, sag ich jetzt mal so, ein schöner Sieg, sagen wir mal so. Und, aber am Ende doch das richtige Resultat, sagen wir mal so, und habe jetzt übermorgen die nächste Chance.
Ich glaube, Rückhand am Anfang war ein bisschen wackelig. Ich glaube, das war dann auch so der Key, dass sich das dann, glaube ich, ein bisschen verbessert hat, oder? Kann man das sagen?
Ja, ich denke, beide Seiten, Vorhand, Vorhand, Rückhand, weil wenn dann auf einmal die Vorhand läuft, hat auf einmal die Rückhand viel mehr Spielraum. Ich konnte die Rückhand-Longline vor allem viel einsetzen. Das war schon der Schlüssel, dass man den Ball gut bewegen kann gegen so Spieler. Aber wie gesagt, ich denke, im Großen und Ganzen ist es ganz okay. Mein Spiel ist da, vor allem der Aufschlag. Ich denke, die Eröffnung der Punkte ist ordentlich und darauf kann man aufbauen.
Ich glaube, es war jetzt auch nicht leicht für dich, ich darf du sagen, ist hoffentlich okay, überhaupt hier zu wissen, dass du ins Turnier reinkommst. Mhm. Mit den US Open, wo viele Spieler nicht genau wussten, wann hast du eigentlich erfahren, dass du in Todi spielen kannst?
Die erste Liste, weil es gibt ja eine Quali-Liste momentan und da war ich direkt auf der ersten Liste drin und dann hat sich die Liste doch relativ schnell dann in die richtige Richtung für mich, sagen wir mal so, entwickelt, weil US Open wurden zugesagt und dann hat man schon gesehen, dass die Top-Leute oder sagen wir so, die hier in der Liste ganz vorne waren, sich dann doch dafür entschieden haben. Wie gesagt, die Planung ist jetzt schon ein bisschen einfacher, da man ja sieht, immer einmal pro Woche gibt es eine Quali von 16 Spielern, das war vorher nicht gegeben.
Du hast ja vorher die DTB-Series gespielt, inwieweit hat das vielleicht auch schon geholfen, sich hier jetzt wieder auf die internationale Ebene auch zu begeben?
Mit Sicherheit hat das geholfen, war halt nur schade, dass für mich dann tatsächlich in der zweiten Woche Schluss war. Nach doch 8 Matches und 7 davon waren gewonnen, war es doch ein bisschen schade mit diesen Satzverhältnissen. Aber mit Sicherheit, vor allem die erste Woche hat mir viel geholfen mit den Spielen gegen Stäbe, Matera, auch gegen, sagen wir mal, Hanfmann, Rosenkranz, auch die ganzen war schon sehr gut, doch, aber seitdem ich da das Match von, sagen wir, da rausgeflogen bin, war das schon ein relativ langer Zeitraum jetzt nochmal, bis es tatsächlich losging. Von daher muss man jetzt jedes Match, das geht, glaube ich, mitnehmen. Und vor allem in meiner Ausgangslage, wo ich jetzt gerade bin, macht es auch sehr viel Sinn, relativ viel zu spielen.
Wie hast du denn die Zeit verbracht, wenn du sagst, so lange Pause?
Ich habe sehr, sehr viel darauf geachtet, dass ich im vor allem Fitnessbereich zulege, weil dies ist dann tatsächlich doch so ein Aspekt, das sehr schwer ist, im Turnier zu, sagen wir mal so, dran zu arbeiten. Mhm. Ich denke, da haben wir einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Tatsächlich habe ich jetzt im Tennisbereich nicht so trainiert, wie ich sage jetzt mal so in der Vorbereitung machen würde. Ich habe zu Hause trainiert bei meinem Heimtrainer, beim Patrice Hopfe. Und mein Trainer, der jetzige Trainer Francisco Yunes, ist tatsächlich erst vorletzte Woche aus Argentinien gekommen. Von daher müssen wir auch erstmal, sagen wir mal so, in unsere Routine reinfinden.
Wie lange habt ihr euch nicht mehr gesehen?
Ich glaube, er war jetzt 120 Tage oder 110 Tage in Quarantäne. Und das war jetzt doch knapp 4-5 Monate. Ja.
Das ist bestimmt nicht so einfach, da muss ich erst dran gewöhnen, das kann ich mir vorstellen. Jetzt ist das erste internationale Turnier hier. Ich habe schon gesagt, ihr seid hier mehr oder weniger in der Bubble. Wie ist das Gefühl?
Ich meine, es ist, man muss ganz ehrlich sagen, nicht anders wie vorher. Natürlich diese Maskenpflicht, das ist was anderes. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, da wir uns, ich bin eher ein Spieler, der sich auch nicht zu viel auf Anlagen aufhält. Und ich trainiere, habe denselben Ablauf, den ich eigentlich immer habe. Natürlich hält man sich jetzt mehr im Hotel auf, wie sagen wir so, außerhalb oder sei jetzt mal Städte, in den Städten. Sieht man schon, dass das die Spieler weniger machen. Aber für mich hat sich weniger geändert. Ich bin wirklich tatsächlich jetzt froh, dass wir wieder starten können. Und man sieht es ja auch hier, die Atmosphäre ist eigentlich tatsächlich doch ganz ordentlich.
Aber das heißt, ihr dürftet eigentlich theoretisch schon das Hotel verlassen, ihr dürftet auch rausgehen, andere Leute treffen.
Wie gesagt, es ist halt alles, sagen wir so, im Rahmen sollte es sein. Wir müssen schon darauf achten, dass wir uns gegenseitig, sagen wir so, als Community unter Spielern richtig verhalten. Das heißt, Menschenmengen schon vermeiden, sagen wir so, auch Restaurantbesuche außerhalb Hotel-Area ist jetzt auch nicht wirklich empfehlenswert, sagen wir auch von der ATP. Keiner kann Vorschriften geben und sagen, ihr müsst das machen. Es wird Spieler geben, die das machen. Ich werde mit Sicherheit auch, wenn wir auf dem Weg von Todi zu einem anderen Turnier sind, muss ich woanders essen. Aber man merkt schon, dass man es vermeiden sollte, sagen wir mal so. Und man sieht es ja, man wird ständig getestet, alle 5 Tage. Und da ist das schon im eigenen Interesse, was man da macht in seiner freien Zeit. Riskiert man es oder riskiert man es nicht? Ja, ist, glaube ich, jedermanns eine Sache.
Stichwort Testen. Ich glaube, ihr seid am Donnerstag hier angekommen, oder? Musstet dann den ersten Test machen, ist richtig,
genau,
oder?
Also, ich bin halt Donnerstag, habe ich meinen Test schon machen können, da ich ja erst in der Qualifikation war. Mhm. Die Hauptfeldspieler werden getestet am Samstag. Mhm. Der nächste Test wäre dann Freitag hier vor Ort oder Donnerstag bei dem anderen Turnier. Mhm. Also, oder halt für die Hauptfeldspieler in Trieste dann auch wieder samstags. Also ich denke, im ungefähr, sagen wir mal, alle 5 bis 6 Tage wird man dann tatsächlich getestet.
Also das heißt, du würdest sagen, von der Atmosphäre her ist es eigentlich okay? Also das ist nicht irgendwie etwas, wo man sich jetzt irgendwie eingeschränkt oder so fühlt?
Ja. Also klar, es ist anders. Man merkt, das Reisen ist auch schwieriger geworden. Mhm. Das ist vor allem der größte Punkt, denke ich. Ja. Sehr anstrengend war das für die Spieler, die tatsächlich aus Südamerika oder aus anderen Ländern gekommen sind, diese weite Einreise hatten mit den Masken, mit teilweise Umsteigen und das macht es schon komplizierter. Deshalb sieht man auch, wenn wir jetzt, die Felder werden sich großartig die nächsten Wochen nicht verändern. Das Draw, was hier diese Woche ist, wird vielleicht 2, 3 weitere Spieler kommen dazu. Aber das wird man in Trieste, Cordinons und alle weiteren Turniere auch wieder sehen, weil wirklich die Spieler das Land nicht verlassen wollen und wie gesagt, in der, jetzt mal so, Bubble bleiben wollen. Ja? Und man wird sehen, wie sich das jetzt alles entwickelt oder ob es Lockerungen geben wird. Aber ich denke, so wie das jetzt vor allem hier die Linie gefahren wird, ist das eigentlich schon sehr korrekt, sagen wir so.
Es gab ja viele Diskussionen, gerade mit den USA und US Open, ob man spielen soll oder nicht. Die Spieler haben sich sehr unterschiedlich dafür entschieden. Wie würdest du die Situation für dich einschätzen oder würdest du dich auch als Typ vielleicht beschreiben? Eher so ein bisschen vorsichtig oder würdest du sagen, also wenn ich die Chance hätte, würde ich jetzt sofort fliegen?
Ich denke, man muss wirklich schauen, in was für einer Ausgangslage man ist als Spieler. Wir, vor allem in meiner Ausgangslage mit Punkten, durch die neue Regelung müsste ich im Januar die Punkte, die ich in dem Jahr praktisch gemacht habe, wieder verteidigen. Von daher für mich relativ viel spielen, macht viel Sinn. Andere Spieler, die ihre Punkte gemacht haben zwischen März und bis jetzt Neustart, haben die Punkte bis zum nächsten Jahr auch. Die können das ein bisschen flexibler. Dadurch, dass ich halt sehr gut am Anfang des Jahres gespielt ist, versuche ich schon relativ viel zu spielen, aber wie gesagt, mein Plan ist eigentlich auch bis Paris oder man wird sehen, wohin die Reise hingeht, vielleicht Hamburg, bleibe ich hier in Italien und versuche wirklich dieses Reisen vor allem zu vermeiden.
Mhm. Stichwort Hamburg vielleicht noch ganz kurz, ich glaube, das ist eine coole Sache, oder, dass das noch in den Kalender gerutscht ist?
Nee, natürlich, ich freue mich für das Turnier in Hamburg, die haben da bestimmt einen großen Effort gemacht mit dem Stadion, mit den Umbauten, ich denke, das wird schon ein richtiger Schritt nach vorne. Das Einzige ist halt wirklich, deutsche Spieler vor allem, 80% der Spieler sind zwischen 100 und 230, was man für eine Entscheidung fahren wird. Ich denke, das entscheiden dann die Teams für sich oder auch mit dem DTB zusammen, wie die Wildcard-Verteilung vielleicht sein wird, ob es an Topspieler geht, lokal, das weiß man halt nicht. Man muss sich dann halt tatsächlich als Quali-Spieler bei Paris dann entscheiden. Das werden wir kurzfristig, denke ich, sehen. Und freue mich jetzt erstmal auf jeden Fall jetzt die Woche vernünftig zu spielen und dann sehen wir Woche für Woche weiter.
Nichtsdestotrotz, ich meine, man hat sich ja vielleicht auch irgendwie ein paar Ziele gesetzt. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich durch die Pause alles ein bisschen durcheinander geraten. Ja, ja, ja. Aber wie sieht es bei dir aus? Gibt es was, wo du sagst, ja, da würde ich gerne am Ende 2020 noch stehen?
Also bei mir ist es so, um ehrlich zu sein, ich plane sehr, dass ich zum ersten Mal 2021 die Sandplatzturniere in Südamerika gerne spielen würde. Das heißt, dass ich schon ein sehr stabiles Ranking haben muss zwischen, sag jetzt mal, 130, 140 und 170, um in die Qualis da dementsprechend reinzukommen. Deshalb ist da schon das Ziel und ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte, dadurch, dass ich halt mein Training auch dahin verlagert hat. Strebe ich das so ein bisschen an, sagen wir mal so, fürs neue Jahr.
Die Trainingssituation aktuell, wie sieht die aus, wenn du Südamerika ansprichst? Also wo bist du da und inwieweit unterscheidet sich das vielleicht auch vom Training in Deutschland?
Es war einfach so, dass ich Ende August letzten Jahres einfach mein Team komplett geändert habe. Bin mit einem neuen Fitnesstrainer, wurde auch behandlungstechnisch neu aufgebaut, habe einen neuen Trainer, Francisco Yunes. Unsere Basis ist die Turniere. Man sieht ja, der Kalender geht los in Australien, geht dann vielleicht in Südamerika weiter, dann sind wir in Europa. Die einzige Basis, die ich halt da ist, ist die Preseason tatsächlich, die dann im Dezember stattfindet, die drüben dann halt stattfindet. Das ist auch, sagen wir so, alles. Ich werde nicht zwischen Turnieren in Europa, fliege ich jetzt nicht rüber nach Argentinien und trainiere da. Also Trainingsbasis, sagen wir so, sehe ich als Vorbereitung für die Saison, wird halt dort stattfinden. Das Training an sich ist halt einfach, ich arbeite jetzt 1:1 zusammen mit dem Francisco, der hat eine Wahnsinnserfahrung und das nehme ich auf jeden Fall mit. Und man hat es auch gesehen, seitdem wir angefangen haben, es war glaube ich mit 480 haben wir doch relativ viel geschafft und der Plan auch, als sagen wir so, die Pandemie losging im März, hatten wir einen sehr, sehr guten Plan, auch dadurch, dass ich einfach keine Punkte für 3-4 Monate zu verteidigen hatte. Bin ich schon froh.
Und ich glaube auch physisch, oder? Es gab immer die eine oder andere Verletzung. Ist jetzt alles wieder okay?
Ja, also wie gesagt, darauf wird viel geachtet. Ich muss relativ viel tun für meinen Körper, was sehr wichtig ist. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft, einen sehr stabilen Körperbau zu haben. Und darauf kann man jetzt Woche für Woche aufbauen. Und deshalb habe ich auch die Zeit jetzt wirklich genutzt, wo turnierfreie Zone war.
Super, dann wünsche ich alles weiterhin Gute und vielen Dank.
Perfekt.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Altmaier war gut zufrieden, fand ich. Er hat zwar seinen Trainer lange nicht gesehen, aber er sagt, die Fortschritte, die er gemacht hat, gerade auch im Ranking, die haben ihn wirklich nach vorne gebracht. Jetzt hat er in der ersten Runde in Triest gleich verloren, aber trotzdem das Turnier mit dem Sieg gegen Giustino. In der nächsten Runde hat er gegen Moroni knapp verloren. Das sollte ihm auch schon ein bisschen Auftrieb geben.
Ja, und er hat vor allem eben gemeint, dass er vor allem auch an der körperlichen Seite gearbeitet hat. Na, also du hast die Verletzungen angesprochen, das war nicht einfach für ihn, er hat fast eine gesamte Saison verloren und er hat also physisch viel arbeiten können und da kann man ja sagen, weil diese Zwangspause kam dann vielleicht auch zur richtigen Zeit, an genau diesen Stellschrauben dann auch zu drehen, weil wenn man eben auf der Tour ist und ein Turnier nach dem nächsten spielt, dann hat man gerade an diesem Punkt eigentlich in der Regel relativ wenig Zeit, an sowas eben auch zu arbeiten. Das Spiel gegen Moroni in der zweiten Runde, naja, Moroni, Gianmarco Moroni, der Italiener, muss man sagen, der hat da sowieso eine besondere Rolle bei dem Turnier gespielt. Der war so der Comebacker dieses Turniers. Da kommen wir nachher bei Cedric Marcel Stäbe vielleicht auch nochmal drauf. Der hat immer den ersten Satz verloren und danach hat er richtig aufgedreht. Ist, ja, muss schon sagen, richtig regelrecht explodiert, hat sämtliche Punkte da hinterher gehechtet, teilweise schon und ist dann zur Bestform aufgelaufen und das hat dann auch am Ende Daniel Altmaier in der zweiten Runde dann den Zahn gezogen.
Ich habe das Spiel gesehen gegen Altmaier und ich habe auch das Spiel gegen Stäbe gesehen von Moroni. Das war wirklich, der hätte auch irgendwelche Lampen mit seiner Energie hätte er betreiben können.
Ja, absolut. Also es war schon, das waren so diese Duracell-Häschen, ja, oder? Genau, ja. So war, hat mich dann so ein bisschen erinnert. Ja. Also ich glaube, der hat tatsächlich gebraucht, den ersten Satz zu verlieren, ja, und dann ging's los, obwohl man sagen muss, der Stäbe dann auch wirklich irgendwo auch den Faden verloren hat. Ja. Da kam dann auch wirklich alles zusammen. Er hat da dann auch den einen oder anderen Netzroller mit dabei. Aber nichtsdestotrotz, war eine eigene Geschichte dieses Turniers und hat vor allem auch, glaube ich, so für die beste Stimmung während der Woche gesorgt, wenn man davon sprechen kann, denn es war doch schon im Allgemeinen relativ gedämpft, eben wie vorher schon angesprochen, auch geschuldet Zuschaueranzahl, eben aber auch wahrscheinlich der Temperaturen, denn jedes Klatschen hatte dann noch ein weiteres Schweißtröpfchen mehr gekostet.
Ja, absolut. Gianmarco Moroni ist dann ausgeschieden gegen Cedric Marcel Stäbe, den hören wir gleich. Aber jetzt hören wir als erstes nochmal Yannick Hanfmann. Der hatte nämlich in der ersten Runde quasi gegen einen, ja, Halbitaliener, einen von den Italienern adoptierten Spieler dann gewonnen. Das war nämlich Galovic aus Kroatien, der hier in dieser ersten Runde, Viktor Galovic, der in der ersten Runde als Qualifikant hier angetreten war. Yannick Hanfmann war an 7 gesetzt und Yannick Hanfmann gewann in 2 engen Sätzen, 6-4 und 7-5. Und auch mit Yannick Hanfmann hat sich Florian Heer das erste Mal unterhalten, zweites Mal noch ein bisschen später, dann hören wir ihn dann nochmal. Hier ist Yannick Hanfmann mit Florian Heer.
Ja, Yannick Hanfmann, man kann sagen, das lange Warten hat eigentlich ein Ende, oder? Endlich zurück auf der internationalen Tour, wie ist das Gefühl?
Ja, gut, natürlich mit einem Sieg zu starten, das ist das Schönste beim Restart. Aber naja, also ich habe so viel Turniere gespielt, ich habe so viel Tennis gespielt, deswegen ist es jetzt nicht was komplett anderes mal wieder, aber es ist auf jeden Fall so, dass du halt nicht die bekannten Gesichter die ganze Zeit jetzt siehst auf der Anlage und so. Und ja, deswegen, ja, es ist mal wieder gut, in so einen Turniermodus reinzukommen. So die letzten Tage, ich habe meinem Coach auch schon gesagt, so die ersten paar Tage hier waren so ganz, ganz komisch, habe mich nicht so gefühlt, wie als ob ich im Turnier wäre. Und dann gestern so mit der Match-Generalprobe so ungefähr war es dann so, ich dachte, okay, jetzt bin ich wieder so ein bisschen drin und jetzt offiziell vielleicht.
Was ist denn anders?
Ja, nicht viel. Ich meine, jeder rennt mit Maske rum. Das ist auf jeden Fall ein bisschen strange. Für mich ist es auch ein bisschen nervig, weil ich schwerhörig bin und dann muss ich Lippen lesen. Und dann normalerweise, hier sind sehr viele Jungs, die ich gut kenne und mit denen ich mich gut verstehe, aber mit Maske macht es nicht so viel Spaß, weil ich dann immer nachfragen muss und ja, der soziale Faktor ist vielleicht ein bisschen weg, weil du halt auch ein bisschen auf Abstand sein sollst und so. Das fehlt ein bisschen, aber im Endeffekt sind wir hier, um Siege einzufahren und jetzt haben wir, ich habe heute gewonnen, der Sadie hat gestern gewonnen, also ein guter Teamstart. Mhm.
Daniel Altmaier hat mir gesagt, ja, also man ist halt mehr jetzt im Hotel, man geht weniger raus. Ist das etwas, woran du dich eigentlich auch hältst eher?
Ja, genau. Also es ist einfach so, dass in den ersten Tagen war es sogar so, dass wir die Umkleiden und die ganzen Facilities nicht nutzen durften, bis wir den negativen Test bekommen haben. Und den Test haben wir am Samstag gemacht. Die Results kamen dann irgendwann Montag früh oder so. Und als dann klar war, okay, wir sind negativ, dann durfte man hier ein bisschen mehr Sachen benutzen. Aber bis dahin war es halt so, du hast trainiert, hast dir ein T-Shirt umgezogen, bist ins Hotel gefahren und jetzt ist es ein bisschen entspannter, weil man halt weiß, okay, eigentlich sind hier alle negativ und ist in Ordnung. Aber trotzdem, ja, ist es mehr so, ja, Anlage, Hotel und nicht mehr ganz so auf der Anlage rumlungern und Matches gucken und mit Jungs sprechen und so, das ist ein bisschen weniger, ja.
Auf dem Platz, glaube ich, hat sich nicht so viel geändert. Da konntet ihr euch auch in der Zeit ein bisschen dran gewöhnen. Die Ballkits reichen keine Handtücher und solche Dinge. Es ist weniger Personal überhaupt auf dem Platz, sage ich mal. Ist es etwas, was ihr auch schon durch die nationalen Turnierserien euch ein bisschen so dran gewöhnen konntet?
Ja, also das ist immer so ein bisschen am Anfang, boah, ein, zwei Mal habe ich mein Handtuch vergessen und habe gedacht, das kommt gleich hinter mir mit einem Balljungen angehuscht, aber es war nicht so. Aber ja, das sind alles Kleinigkeiten und die ja, an die gewöhnt man sich relativ schnell. Und deswegen, ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn wir unsere Handtücher selber handeln. Zum Beispiel heute war es so, dass es zwei verschiedene Spots gab. Und dann, also für den Spieler Galovic und für mich. Und dann kannst du ja dein Handtuch auch dort liegen lassen. Das heißt, du musst nicht immer dein Handtuch dann holen, dann zur Bank gehen, dann wieder dahin bringen, sondern du kannst es einfach liegen lassen, dann hast du auf beiden Seiten dein Handtuch. Und dann, ja, dann ist es kein riesen Zeitding, ja. Und deswegen, ja, die armen Kinder müssen manchmal die vollgeschwitzten Dinger da immer nehmen. Ja, es würde mich jetzt nicht groß stören, wenn sie sagen, hey, das bleibt bestehen. Ich glaube aber, es wird nicht bestehen bleiben irgendwann.
Ja, okay. Mal schauen. Mal schauen, ja. Sprechen wir über das Match heute. Glaube ich, guter Auftakt gegen einen Spieler, der sich in Italien ja sehr wohl fühlt. Er ist ja hier.
Ist ein halber Italiener schon, ne? Oder genau. Ein Dreiviertel Italiener.
Was hat heute den Unterschied ausgemacht?
Ich glaube, mein Aufschlag war ganz gut. In so einem Match sind halt Kleinigkeiten. Wir haben beide am Anfang so ein bisschen gestruggelt, glaube ich, aber. Ja, ich habe dann gut serviert, ich habe ganz gut retourniert, aber wir sind beides ähnliche Spielertypen, würde ich sagen. Und ich habe es heute ein bisschen besser geschafft, besser zu servieren, ein bisschen besser zu retournieren. Und klar, es hätte auch 4-4 sein können, schön clean, ohne Break. Aber wie immer natürlich irgendwie in so einem ersten Match mit ein bisschen weniger Matchpraxis dann doch nochmal das Break bekommen. Aber ja, ich bin zufrieden. Also ich habe meine Sachen, glaube ich, ganz gut gemacht heute unter Bedingungen. Ja, ein bisschen schwül am Anfang, aber... Ja, ich bin zufrieden.
Es könnte ja noch ein weiterer Italiener kommen. Ich glaube, Musetti und ein weiterer Wildcard.
Ja, die haben
kennst
viele
du
Spieler,
die?
Die Italiener.
kennst du die, gegen die du jetzt spielen würdest in der nächsten Runde?
Musetti kenne ich, den anderen kenne ich nicht. Ja, wir schauen uns vielleicht ein bisschen was davon an später. Musetti, ja, also brauchen wir nicht sagen, ist ein Riesentalent von den Italienern. Ich habe den jetzt schon dieses Jahr auch ein, zweimal spielen sehen in Dubai, glaube ich. Der ist ein richtig guter. Vielleicht in ein paar Jahren so, wo man sagt, okay, da gehört er auch hin. Jetzt noch nicht. Und ich denke mal, ich sollte gucken, dass ich ihn vielleicht lieber jetzt schlage, weil es wird nicht leichter, glaube ich.
Okay. Ist eigentlich dein erstes Mal hier in Todi?
Ja. Ja, sehr schön. Also sieht man jetzt hier nicht, aber die Altstadt und so, das sieht alles richtig toll aus. Und wir waren einmal kurz in der Stadt, haben ein bisschen rumgelaufen. Also ja, das kann was. Ist echt schön hier.
Dann wünschen wir einen hoffentlich noch langen Aufenthalt hier.
Ja, danke.
Ich fand sehr interessant, und das hast du ja auch schon bei Tennisnet geschrieben, als du den Artikel über Janin Kampfmann geschrieben hattest, dass er tatsächlich einer ist, der unter der Maskenpflicht leidet, dass er schwerhörig ist. Das wissen die Zuschauer und Zuhörer oder die Leser dann auch seit dem letzten oder vorletzten Jahr in München, wo er so durchgekommen ist und das damals erzählt hat, dass er schwerhörig ist und dass er durch die Maskenpflicht halt keine Lippen lesen kann und dass er dadurch dann auch beeinträchtigt ist im normalen Leben. Also er ist dann tatsächlich mal einer, der ein bisschen jammern darf.
Ja, genau, da denkt man ja gar nicht dran. Ja? Also wir haben zwar alle immer den Nase-Mundschutz da vor uns, aber man kommt ja gar nicht in die Situation oder auf den Gedanken, sich dahin hineinzuversetzen, für wen es eben auch für wen es schwierig sein kann, der darauf angewiesen ist, eben auch die Lippen zu lesen. Bei uns geht es ja meistens eher darum, vielleicht zu erkennen, lacht der oder was ist jetzt so die Gestik, die da ein bisschen schwer interpretierbar ist. Aber ja, das war ein ganz interessanter Fact. Auch habe ich mir gedacht, wie das natürlich auch mit den Coaches ist, ja, also auch die sitzen ja da und klar, offiziell dürfen sie natürlich nicht sagen, aber nichtsdestotrotz wissen wir alle, geht dann mal schnell die Maske runter und dann gibt es auch den einen oder anderen Einwurf dann in das Match hinein, also klar, das beeinträchtigt schon ein bisschen, aber ich glaube auch, Jannik ist damit sehr gut zurechtgekommen und ja, sie waren wie gesagt alle sehr froh, dass sie vor allem auch hauptsächlich dort safe waren, dass sie keine Bedenken haben mussten, jetzt irgendwie da in irgendeiner Weise vielleicht mit Personen auch in Kontakt zu treten, die jetzt dort irgendwie infiziert sind. Es gab ja eben auch die Tests im Vorfeld und die ja dann auch immer wieder alle Tage, alle 4 oder 5 Tage dann eben auch wieder stattfinden für die Spieler. Die Zuschauer wurden immer wieder auf Temperatur gemessen. Also ich glaube, alles das, was man machen konnte für so einen Rahmen, wurde auch hier durchgeführt und ich glaube, in so einem Rahmen ist es dann auch möglich, tatsächlich internationales Tennis zu zeigen.
Absolut. Und Jannik Hanfmann hat hier fantastisches Tennis in der letzten Woche gezeigt. Er hat das Turnier gewonnen. Wir sprechen gleich über seinen Einzug ins Finale beziehungsweise dann auch den Finalsieg. Aber vorher wollen wir nochmal Cedric Marcel Stäbe hören, weil auch der war vor Ort und auch der hat natürlich eine Verletzungshistorie, die ihresgleichen sucht, ähnlich wie Daniel Altmaier auch. Und Daniel Cedric Marcel Stäbe hatte in der ersten Runde gegen einen weiteren Qualifikanten aus Italien, Andrea Vavassori, gewonnen und in der zweiten Runde gegen Elliot Benchetrit gewonnen mit 6-4 und 6-0. Und nach dem Match gegen Benchetrit saß er mit Florian Herr zusammen von TennisTourTalk.com. Das ist ein bisschen ein längeres Gespräch, das sind knapp 15 Minuten, aber es ist durchaus interessant zu erfahren, wie Cedric Marcel Stäbe dann jetzt auch die nächsten Wochen und Monate angehen will und was er für Ziele hat. Das hört ihr jetzt.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch zu einem recht flotten Sieg, kann man eigentlich heute sagen. So flott, dass es nochmal zurück auf den Practice Court ging.
Ja, genau. Ich hatte heute ein bisschen Probleme mit meinem Aufschlag. Die Percentage war jetzt nicht die beste. Deswegen, ja, da ich ja eh morgen einen Tag off habe, wollten wir jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen daran arbeiten, ein bisschen am Ballwurf, weil mit dem Wind ist es nicht ganz so einfach gewesen. Und ja, ich habe solide gespielt. Es war wirklich nicht einfach, auch der Platz ist ein bisschen, bisschen uneben. Mhm. Es sind schon die ein oder anderen Bälle ein bisschen versprungen, aber ja, ich denke, ich habe es ganz gut gemacht und ich habe ihm so ein bisschen den Zahn gezogen.
Dein erstes Mal hier in Todi?
Genau, das erste Mal. Ich habe früher eigentlich immer ganz gerne Challenger hier in Italien gespielt, weil ich das Essen auch sehr, sehr gern habe und natürlich auch die italienische Mentalität ist immer so ein bisschen entspannt und relaxed. Deswegen ja, gefällt es mir hier eigentlich ganz gerne und ist eine echt schöne Stadt auch.
Ja, hat auch einen ganz guten Ausblick, genau. Muss man nachher nochmal ein Foto machen vielleicht von. Ja, trotz alledem ist es ja auch kein normales Turnier. Es ist der Restart der Challenger Tour und ja, man spricht von der neuen Normalität. Wie geht's dir damit?
Soweit eigentlich ganz gut. Ich meine, ich denke mal, die Turnierveranstalter hier, die machen eigentlich einen ganz guten Job. Die haben das wirklich ganz gut im Griff. Die schauen, dass man auf der Anlage die Maske trägt und immer einen Abstand einhält. Von dem her machen die das eigentlich ganz gut. Und ich finde, so wie es jetzt ist, eigentlich keinen sehr großen Einschnitt in die Freiheiten, persönlichen Freiheiten. Und wenn das so weitergeht, dann habe ich da eigentlich keine Bedenken, dass das dann auch so funktioniert.
Ihr habt jetzt auch nicht irgendeinen, der euch jetzt im Hotel bewacht, dass ihr irgendwo hingeht oder so. Also man hat schon mal auch die Möglichkeit, dass man vielleicht mal sich ein bisschen was von der Stadt anschaut oder so.
Ja, definitiv. Also solange man da die Abstände einhält, sollte das überhaupt kein Problem sein. Und ich denke, hier ist es ja auch alles sehr weitläufig. Deswegen ist es nochmal einfacher als jetzt vielleicht in New York. Und man geht da normalerweise, wenn man zu Hause ist in Deutschland, geht man natürlich auch einkaufen und hält dann natürlich die Abstände und trägt die Masken. Mhm. Von dem her, wenn man jetzt hier mal in den Supermarkt möchte, dann geht das sicherlich auch. Immer schön Hände desinfizieren, also ist kein großer Unterschied zu Deutschland jetzt.
Nichtsdestotrotz gab es eine lange Pause. Ihr habt zwar auch nationale Turnierserien spielen können. Wie war so die Phase des Lockdowns, das wir ja nicht ganz so extrem hatten in Deutschland, aber tennismäßig war es ja am Anfang schon ein bisschen zart.
Ja, also wir hatten zum Glück die Möglichkeit in der Base relativ schnell wieder zu trainieren. Nach 3 Wochen hatten wir eine Sondergenehmigung dann der Regierung gehabt. Von dem her war das für mich jetzt kein großer Einschnitt. Ich bin dann kurz vor dem Zeitpunkt des Lockdowns ja umgezogen an Bodensee und für mich war das dann wie eine Art Urlaub, wenn man da von zu Hause ist und von dem her war es jetzt für mich kein großer Einschnitt auch. Natürlich ist es schwierig, wenn du nicht weißt, welche Turniere du spielen kannst oder wann es wieder weitergeht, aber ja, für mich war es jetzt nicht so schlimm wie vielleicht für manche andere.
Es gab bei der DTB-Serie am Finale gab es eine kleine unglückliche Szene in Groß-Hesselohe. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz aufklären, was da passiert ist und wie das danach weitergegangen ist?
Ich habe bei 5-2 im zweiten Satz für mich einen Aufschlag nach außen serviert von der Vorteilseite und der Maxi hat dann quasi so eine Vorhand voll geschwungen, so ein bisschen Cross, Vollbrett und ich war da nicht darauf vorbereitet und der war dann ein Stück im Aus, aber man reagiert ja dann im ersten Moment erstmal. Und ich habe dann eben eine Vorhand gespielt und den Ball nicht richtig getroffen, nachdem er aufgehüpft ist. Und dann quasi so nach oben geschwungen, so ein bisschen, und dann habe ich mir mit dem Rahmen an die Augenbraue geschlagen, und ich war dann erstmal ein bisschen perplex gewesen, was jetzt da so passiert ist, weil es passiert ja doch nicht alle Tage. Ja. Und habe dann gemerkt, okay, es tut jetzt gerade so ein bisschen weh erstmal, und wollte dann noch einen Ball holen gehen, und dann habe ich schon gemerkt, wie es hier von meinem Auge so ein bisschen runtertropft, und dann habe ich es erst gar nicht gecheckt, was es ist. Und dann auf den Boden geguckt, dann gesehen, ja, dass es Blut ist, und dann ist es auch schon hier komplett die Augenbraue runtergelaufen, und also das war dann schon ein bisschen komisch, und der Physio hatte dann auch gemeint, ja, das ist ein ziemlich 2 bis 3 Zentimeter Cut gewesen, Platzwunde, und er hat gesagt, das sollte man nähen, weil sonst gibt es keine schöne Narbe, und ich hätte ja auch nicht weiterspielen können, glaube ich, weil wenn solange das blutet, ist es eigentlich auch, darf man ja auch nicht weiterspielen. Deswegen muss es danach direkt in die Notaufnahme und genäht werden mit 3 Stichen. Ja, und dann waren auf jeden Fall 10 Tage Pause angesagt, hat er gesagt, okay. Ja, der Arzt, ja. Und ich wollte eine Woche nochmal pausieren, bevor es jetzt dann wieder weitergeht, nochmal ein bisschen runterkommen und ein bisschen entspannen. Deswegen ist mir das schon eigentlich entgegengekommen, dass ich dann nochmal ein bisschen entspannen konnte.
Du bist ja auch sonst, kann man sagen, von nicht unbedingt verletzungsfrei gegangen durch die letzten Jahre. Wie ist es im Moment? Kann man sagen, ja, du bist wieder physisch dort, wo du auch bei 100% sein möchtest?
Ja, also physisch würde ich schon sagen, dass ich eigentlich ganz gut dastehe wieder. Vor allem ja auch durch die einigen Matches, die wir da jetzt hatten, durch die Turnierserie. Und es gibt einem dann natürlich auch schon wieder eine gewisse Matchhärte. Und das ist das, was du natürlich auch brauchst auf der internationalen Tour. Also von dem her, physisch stehe ich gut da. Spielerisch vielleicht noch nicht ganz wieder bei 100% wie davor, weil man dann natürlich doch schon einige Matches hatte und auch auf wirklich Top-Niveau dann bei den Australian Open dann zum Beispiel. Und aber ich denke, das ist bei jedem der Fall, wenn ein bisschen die Spannung fehlt, dann ist es natürlich auch schwieriger für einen, die volle Leistung abzurufen. Und aber ich denke, das kommt in den nächsten Wochen und Monaten.
Also bestimmte Dinge, woran ihr noch arbeitet?
Ja, wir versuchen auf jeden Fall am Aufschlag zu arbeiten. Aufschlag und das Angriffsspiel beziehungsweise ein bisschen aktiver spielen, das habe ich auch in der Turnierserie schon versucht. Und ist mir teilweise ganz gut gelungen, und weil das natürlich auch für mein Spiel natürlich eine gute Ergänzung ist, dass ich ein bisschen mehr Variation auch noch drin habe. Ich bewege mich hinten eigentlich immer ganz gut und mache wenig Fehler, und wenn ich dann natürlich auch noch gut angreifen kann und auch mal vorne wegpolieren kann, dann ist es für den Gegner noch unangenehmer. Und genau, da sind wir auf jeden Fall noch dran am Arbeiten.
Es ist durch die Unterbrechung natürlich auch so ein bisschen der Rhythmus flöten gegangen, kann man sagen. Aber man hat sich ja auch am Anfang des Jahres, setzt man sich ja vielleicht auch bestimmte Ziele oder jetzt vielleicht auch durch die Unterbrechung nochmal neu justiert. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es was, wo du vielleicht am Ende 2020 stehen möchtest?
Ich hatte auf jeden Fall Ziele vor dem Lockdown. Ich meine, ich hatte wirklich nach Australian Open und im Februar dann noch bis Ende Juli keine Punkte zu verteidigen, bis Start, und da war auf jeden Fall das Ziel, in die Top 100 zu kommen. Es wären jetzt nicht mehr so viele Punkte gewesen, aber es ist natürlich ein bisschen durchkreuzt worden, aber das Ziel steht eigentlich nach wie vor, vielleicht Ende des Jahres, wenn ich gut spiele. In die Top 100 zu kommen. Es wird ein bisschen schwieriger werden, denke ich, weil natürlich weniger Turniere auch stattfinden, und wenn man sich die Meldelisten anschaut, dann sind die doch alle immer ziemlich, ziemlich gut besetzt, und von dem her muss man schauen, wie es dann läuft, aber ich hoffe, dass es dann doch noch reicht.
Das heißt, du erwartest auch ein bisschen mehr Konkurrenz vielleicht so auf diesen Challenger-Turnieren, die jetzt auch folgen, ja?
Ja, definitiv. Wenn man Kitzbühel anschaut, Hauptfeld 31, der Cut, es zieht sich dann natürlich nach unten weiter, ja. Alle die Leute, die zwischen 50 und 100 stehen und nicht spielen können, die rutschen dann natürlich runter auf die Challenger, und es geht dann auch weiter bis in die Future runter. Ich glaube, in Österreich war ein Future, wo der Cut auch irgendwas mit 200 irgendwas war. Ja. Also das ist für einen 25er dann natürlich schon sehr gut besetzt und das nimmt einem natürlich, wenn du niedriger stehst im Ranking, dann natürlich die Lebensgrundlage natürlich dann auch weg. Also es ist eine schwierige Situation und müssen einfach schauen, wie sich das entwickelt und ich hoffe, die ATP kriegt das irgendwie hin, dass dann nicht ganz so viele Turniere absagen müssen.
Das heißt für dich jetzt aber erstmal Italien Swing, jetzt erstmal Champion weitergehen?
Es kommt drauf an. Also ich bin jetzt, glaube ich, 4 raus aus US Open. Mhm. Deswegen, ich hoffe schon noch, dass ich eine kleine Chance habe. Aber ja, ich muss jetzt bis Freitag muss ich mich entscheiden, ob ich in Trieste auf der Liste bleibe oder ob ich US Open versuchen möchte. Mhm. Ja, das wird sich jetzt, denke ich, die nächsten 1-2 Tage entscheiden dann und ja, und dann müssen wir abwarten. Ansonsten genau eine Woche nichts, wenn ich mich dafür entscheiden sollte. Mhm. Und dann Cordenons und dann noch Prosteov, dann eine Woche Pause und dann Paris.
Mhm. Aber du hättest keine Sicherheitsbedenken, jetzt irgendwie nach New York zu gehen oder so. Also das wäre jetzt kein Problem für dich.
Ich würde es eigentlich schon machen, ja. Mhm. Also ich denke, dass die da ein gutes Konzept ausgearbeitet haben, auch wenn es nicht immer hundertprozentig vorhersagen lässt, wie das sich alles entwickelt. Da müssen natürlich die Spieler dann auch ein bisschen Eigenverantwortung zeigen und sagen, okay, ich gehe jetzt halt wirklich nicht nach draußen. Ich denke, da ist, glaube ich, auch eine Security angestellt in dem Hotel, dass man auch nicht rausgeht, um da die Sicherheit zu gewährleisten. Aber ja, also ich denke, dass das auf jeden Fall klappen würde. Da habe ich jetzt nicht so große Bedenken. Das Einzige ist halt, dass wenn man nach Europa wieder zurückkommt, ja, einen negativen Test vorweisen muss und so, das ist das andere. Aber so im Großen und Ganzen habe ich da keine Bedenken.
Da gab es auch mal die eine oder andere Feier während der Quarantänezeit, die man vielleicht verfolgt hat. Wie habt ihr sowas aufgenommen?
Ja, schwierig. Die Leute werden vielleicht schon ihre Gründe gehabt haben, warum sie gefeiert haben oder ja, wie das so zustande gekommen ist. Aber ja, ich persönlich hätte es jetzt nicht gemacht. Es gibt sicherlich auch noch eine Zeit, wo sowas wieder möglich ist. Vielleicht nicht in naher Zukunft, aber ja, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Also ich persönlich hätte es nicht gemacht, aber ja, es ist einfach schwierig zu beurteilen von als Außenstehender.
2 letzte Fragen vielleicht noch zu hier. Es ist ein bisschen weniger Personal auf dem Platz. Ja. Da habt ihr euch vielleicht auch schon ein bisschen dran gewöhnen können. Ja. Mhm. Yannick Hanfmann hat mir zum Beispiel gesagt, er glaubt, dass das nicht dabei bleiben wird, dass die Ballkids euch die Handtücher reichen wird. Er denkt, das geht wieder zurück. Wie siehst du das eigentlich mit dieser Handtuchgeschichte? Das wurde ja auch in den letzten Monaten schon vorher sehr heiß diskutiert.
Ja, es kann durchaus wieder zurückgehen, ja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das in naher Zukunft passieren wird. Ich glaube, dass das sicherlich dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr passieren wird. Vielleicht irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, wenn dann die Zahlen wirklich so niedrig sind, dass man sagen kann, okay, es besteht so gut wie keine Gefahr mehr. Dann könnte ich mir das vorstellen, aber in naher Zukunft glaube ich nicht. Aber es ist für Spieler natürlich schon eine Umstellung, für uns jetzt nicht, weil wir in der nationalen Turnierserie natürlich auch das Gleiche machen mussten. Da gab es ja gar keine Ballkinder. Von dem her ja, sind wir daran gewöhnt. Es ist natürlich ein bisschen zeitaufwendiger, wenn du dann wirklich zum Handtuch hinlaufen musst und dir das holen musst und dann wieder zurückläufst. Aber ja, ich glaube, das berücksichtigen die Schiedsrichter dann natürlich auch und muss man dann natürlich die Zeit ein bisschen anpassen.
Und du könntest dich wahrscheinlich auch daran gewöhnen, oder?
Das wär jetzt weniger. Ja, das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit und so, aber es ist auf jeden Fall möglich.
Okay. Ja, die nächste Partie könnte im Viertelfinale hier Daniel Altmaier sein. Ja. Wie gut kennt ihr euch eigentlich?
Ja, wir haben ab und zu mal zusammen trainiert, haben auch in der Serie natürlich gegeneinander gespielt, in der ersten Woche. Da hat er wirklich sehr gut gespielt und hat glaube ich, sehr, sehr an sich gearbeitet, auch mit seinem argentinischen Coach. Deswegen, ja, also es wird sicherlich eine gute Partie, falls er gewinnen sollte. Aber die italienischen lokalen Matadoren darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Wenn die Italiener ja, dann die unterstützen, ist es immer schwierig und da kann einiges passieren.
Super, wünsche mir viel Erfolg. Dankeschön.
Danke.
Wie wiederlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wissen wir inzwischen, ob er auf dem Weg nach New York ist?
Ob er auf dem Weg nach New York ist, weiß ich im Moment gerade nicht. Ich weiß gar nicht, wie sieht's im Moment aus mit der Entry-List.
Ich glaube, er ist noch
da
zwei
draußen. Glaube ich, relativ nah dabei.
Er ist, glaube ich, noch zwei draußen im Moment.
Ja, also ich glaube, er muss ja vor Ort gehen, damit er überhaupt dann diese Vorfrist eben auch hat, dann überhaupt antreten zu können. Also das ist natürlich so ein bisschen ein Waggonspiel, aber man hat ihm angemerkt, er möchte die US Open spielen. Ne? Ja. Und man muss auch ganz klar sagen, diese ersten zwei Matches, da war er richtig stark. Ja, und da habe ich auch wirklich gedacht, also okay, der kann das hier durchziehen bis zum Ende. Dann kam dieses sagenumwobene Spiel gegen Moroni, wo er Satz und Break vorne war und ja, dann plötzlich zum Matchgewinn serviert hat und ja, plötzlich den Faden verloren hat. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch der Italiener natürlich ein bisschen aufgedreht hat, aber es war schon eine gute Leistung. Ich glaube, er fühlt sich auch wieder auf einen guten Weg dahin zu kommen, wo er schon mal war. Und da merkt man natürlich auch, dass er gerne dann auch bei den größeren Turnieren mit am Start ist. Und deshalb war ganz klar ihm bei ihm abzulesen, ich möchte in New York an den Start gehen, wenn sich diese Möglichkeit ergibt. Und ja, das Risiko muss er jetzt eingehen. Dafür halt eben, falls es auch nicht klappen sollte, dann auf das eine oder andere Challenger-Event, das parallel dann stattfinden sollte, dann vielleicht zu verzichten.
Was mir aufgefallen ist in allen Interviews, die du geführt hast mit den deutschen Spielern, alle sagen, wie sehr sie diese Matchpraxis nach vorne gebracht hat, die sie auf der DTP-Turnierserie hatten. Das hat Yannick Hanfmann gesagt, das hat Cedric Marcel Stäbe gesagt und das hat Daniel Altmaier gesagt. Diese Turnierserie war eine Serie, die vielleicht gar nicht so beachtet worden ist von Fans, von Beobachtern, von Zuschauern. Wir haben immer mal wieder darüber berichtet, auch bei Chip in Charge. Aber die Spieler scheinen da eine ganze Menge rausgenommen zu haben.
Ja, und vor allem darf man nicht vergessen, es war auch eine Turnierserie, die im normalen Format stattgefunden hat. Es war jetzt nicht irgendwie eine Exhibition, die versucht hat, jetzt irgendwas völlig Neuartiges, Modernes hier auf den Weg zu bringen, so wie es beispielsweise ja beim Muratoglu der Fall war, sondern man hat ganz normal gespielt, nach ganz normalem ATP-Modus. Und ich glaube, im Nachhinein ist es nicht schlecht, um tatsächlich dann auch wieder diesen Turnierrhythmus bekommen zu können.
Es ist wirklich eine Geschichte, das ist mir aufgefallen, dass alle in den Interviews gesagt haben, nee, die Turnierserie hat mir Matchpraxis gebracht, das war alles super und das war völlig in Ordnung. Die Verbindung nach Todi ist leider nicht so gut, deswegen können wir nicht so richtig viel darüber sprechen, aber wir können jetzt nochmal Yannick Hanfmann hören, weil Yannick Hanfmann hat dieses Turnier gewonnen. Er hat in der zweiten Runde, nachdem er Viktor Galovic besiegt hat, hat er gegen Lorenzo Musetti gewonnen, danach gegen Marco Cecchinato, der hier an 2 gesetzt ist, 6-4, 6-4. Dann hat er den ja Wunderlauf von Gianmarco Moroni beendet mit 7-6 und 6-1 und hat im Halbfinale gegen Bernabé Zapata Miralles mit 6-3 und 6-3 gewonnen. Gerade die Finalpartie war souveränst. Und da hören wir ihn jetzt auch nochmal im Interview.
Yannick Hanfmann, Sieger hier in Todi, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das Finale, das lief nach Plan, oder?
Ja, es lief zum Glück relativ entspannt. Ja, es war 6-3, 6-3. Im ersten Satz war es vielleicht ein Ticken enger. Da hätte ich davonziehen können, habe es nicht geschafft. Und dann im zweiten Satz habe ich eigentlich gedacht, ich war immer dran bei seinen Aufschlägen und ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt heute. Ich habe mich nie so wirklich in Bedrängnis gefühlt und das ist natürlich irgendwie ein Luxusgefühl in dem Finale.
Das Match gestern hat wahrscheinlich geholfen, sich schon mal hier an die Bedingungen zu gewöhnen, hier mal unter Flutlicht zu spielen, oder?
Ja, absolut. Also das hat er heute noch zum ersten Mal gehabt diese Woche und ich habe es gestern gehabt. Ich hatte gestern einen Kaltstart. Er hat heute ein bisschen gestruggelt am Anfang vielleicht und das ist bestimmt ein Vorteil. Und deswegen bin ich froh, dass ich gestern gegen Italiener gespielt habe, weil die spielen normalerweise Nightsish.
Wenn man ein Resümee ziehen kann für die Woche, ich glaube, so könnte es weitergehen, oder? Das, was hier gemacht wurde, war ein guter Restart.
Absolut. Also nochmal Kompliment. Ich habe es ja schon gesagt an das Turnier. Ich finde, wir haben das wirklich super gemacht. Es ist nicht ganz einfach, glaube ich, mit den ganzen Auflagen, die man, denen man folgen muss. Und ja, das Turnier hat es richtig gut umgesetzt. Und ich denke, ja, es wäre zwar schön, wenn es anders ist, aber wenn das die Möglichkeit ist, dass wir weiter unseren Kalender spielen können, dann sollten die Turniere vielleicht mal gucken, wie die es in Togi hier gemacht haben. Und ja, das war ein Riesenkompliment, richtig gut.
Und du wirst noch ein bisschen ausprobieren, wie es in Italien weiterläuft. Wie sieht der weitere Fahrplan aus?
Ja, heute ist ja schon ein bisschen spät. Also ich werde nochmal heute Nacht hier schlafen und dann morgen früh mit meinem Coach Richtung Triest fahren. Da werde ich dann ein Rematch haben mit Moroni. Also anstatt Halbfinale spielen wir jetzt erste Runde. Und ja, bin mal gespannt, wie es dann wird.
Ich wünsche mal viel Erfolg. Alles Gute.
Danke.
Ja, die war problemlos. Er hat selber von einem, ja, mehr oder weniger einem Luxusfinale gesprochen. Ja, also, dass er hier eigentlich relativ gut durchgekommen ist. Dort war eigentlich nie der Zweifel, dass irgendwas anbrennen würde. Bei Moroni, der Geschichte im Halbfinale, war der schon wieder ein bisschen anders. Ich habe ihn da auch gefragt gehabt. Naja, also hast du, nachdem du den ersten Satz gewonnen hast und dann im zweiten eigentlich relativ gut dabei warst und, aber dann in einer oder anderen Situation vielleicht auch mal so ein Volley wieder verhauen hast, sind dann Selbstzweifel gekommen und er hat gesagt, ja, also es gab schon den einen oder anderen kleinen Moment, da hat er einen kleinen Flash bekommen, dann musste er dann an Setti auch denken, aber er hat gemeint, also er wollte es auf keinen Fall verlieren und hat es dann am Ende auch tatsächlich durchgezogen.
Ja. Ja, er hat es auf jeden Fall sehr, sehr souverän durchgezogen und dieses Finale sehr klar gewonnen mit 6-3. Es war ein 100er Turnier. Er hat also 100 Punkte für die Weltrangliste geholt, ist jetzt ungefähr wieder auf Platz 117 in der Weltrangliste. Und ja, vielleicht geht ja sogar noch was Richtung French Open Hauptfeld. Das wäre ja, glaube ich, auch eine Sache, die Hanfmann sehr gefallen würde.
Ja, und ist natürlich auch für viele, die jetzt dort in den Regionen unterwegs sind, die spekulieren da drauf. Gerade wenn ich jetzt eben auch diesen ganzen Sandplatz-Swing spiele auf der Challenger-Tour, ist das natürlich eine ideale Vorbereitung. Ich muss mich auch nicht akklimatisieren. Ich muss dieses ganze Blasengedöns, sage ich jetzt mal, dort in den Vereinigten Staaten auch mitmachen. Also das kann auch schon ein Vorteil sein. Und ich glaube, da sind eben viele auch dabei, die in diesen Regionen unterwegs sind, die sagen, na, Roland Garros, das wäre nochmal eine Sache, da wo man dann dabei ist. Und er hat es ja immerhin auch schon mal kurz top 100 geschafft, Platz 99, glaube ich, war sein Career High. Ja. Also da ist er wieder auf einem guten Weg hin.
Ja, auf jeden Fall. Jannik Hanfmann gewinnt das Turnier in Todi. Diese Woche ist er dann auch in Triest unterwegs und mal schauen, wie es da für ihn dann weitergeht bei diesem Turnier in Italien. Die erste Woche, die ließ sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Das Doppel, die Doppelkonkurrenz, die haben die an ernst gesetzten Ariel Behar und Andrei Golubjov gewonnen. Die haben sich nämlich durchgesetzt und zwar sehr, sehr klar. Am Ende im Finale gegen Hugo Gaston und Elliot Benchetried haben sie in zwei Sätzen gewonnen. Und Behar und Golubjov, die hatte Florian Heer auch im Interview. Und das hört ihr jetzt. Das ist Tradition bei der Challenger Corner. Wenn Florian auf einem Turnier war, dann hat er immer auch die Doppelchampions im Interview.
Yeah, Andre, Ariel, congratulations winning the doubles title here in Todi. A good final was it today? What was the key to success in the end?
I guess we were together as a team and very concentrated. We used, I guess, the experience a little bit more and the good energy, and we took our chances on the break points, which was very important, that they had some other break points and they couldn't take. And happy for the start of the year, second start of the year.
Exactly. It wasn't a normal tournament. How was the experience this week here in Todi for you, Andre?
Well, it was quite good, actually. And I think I'm quite a little bit lucky because I spent my time in Italy and I played here club matches. You know, it's very popular in Europe everywhere. Mm. So I was little bit more inside the tournament mind, but still it's different. It's a challenger, you play for ATP points, it's a little bit pressure. So I'm happy that we went through this together. I'm happy that it happens like with Ariel. We played many times already together and always went good. So let's hope that this is going to continue in this way, yeah.
It wasn't your first team title this year or your first doubles title this year. You already won some doubles titles. What was the key for you two playing together this week?
He has a fixed partner also, and I have my fixed partner. And I also, his coach this week helps us quite a lot to work on some stuff. We had many days before starting the tournament to practice together and get to know each other a little bit more, even though we know each other because we play together. But I guess we used that. We were a bit lucky in the first round and we took it, and then we went through good until the end of the tournament. Yeah.
But the plan is to get back to your normal, usual partners?
We're going to play these 3 weeks. Mm-hmm. And then we both continue with our partners. Let's be partners these 3 weeks full. Yeah.
So you will stay in Italy here, playing in Trieste and Cordenz, right?
Yes, exactly. Yeah. Yeah. Fortunately, like for in this situation, like his partner can get to European Union, my partner same. So with all these issues we have, so we need somehow to figure out. But at least, you know, we know each other, we play together. And I think we came not with big expectation, you know, this week. It was after 5 months and a half, you can't expect, like, you know, too quick. But as Ariel said, with the work, with good preparation, that we made it through and we're happy.
Your last question, you're very well known to the tennis fans in Germany. You won the Rotenbaum tournament I think in 2010 . Has your focus shifted since then a bit to doubles now, or do you want to stay also on the singles competition?
Well, since then, not shift, but I think last couple of years, yes. Then I'm focusing more on doubles now. When I have a chance to play singles, I'm more happy to do it, but with new rules for qualifying challenger, it's quite difficult, you know, to get in. Germany, I always had good relationship, you know, with Germany. And besides Hamburg, I won Heilbronn, Marburg is quite few, like, good famous challenges, especially Heilbronn, which was second week of Australian Open, big event. I like to play in Germany, that's why, for sure.
Okay, so all the best for the rest of the Italian swing here.
Thank you.
Beha und Golubjov haben dieses Turnier gewonnen. Sie haben es gesagt, sie sind jetzt noch eine Woche oder zwei Wochen zusammen unterwegs und dann sind sie wieder mit ihren normalen Doppelpartnern unterwegs. Für Ariel Beha ist das Gonzalo Escobar und für Golubjov ist das Alexander Nedov-Jesrov. Also die beiden haben etablierte Partner. Hier haben sie sich selber mal so zusammengefunden und wenn man dann gleich ein Turnier gewinnt, so schlecht kann es dann nicht gelaufen sein.
Ja, ich glaube, die zwei können auch absolut zufrieden sein mit dem Ergebnis. Die haben ja so ein bisschen die Problematik, die Doppelspieler, dass sie sich schwerer zusammenfinden auf der Challenger Tour, unterschiedliche Rankings. Jetzt kommt die Corona-Krise mit dazu, die Reisebeschränkungen, die dann auch noch eine Rolle spielen. Also macht es für die nicht einfacher. Und deshalb, ja, glaube ich, können sie zufrieden sein, obwohl sie auch in der Vergangenheit schon mal zusammen ein Turnier gewonnen haben.
In der Hohen Tatra damals haben sie es zusammen gewonnen. Da hat Florian die besten Erinnerungen dran an die Hohen Tatra. Da ist er immer gerne gewesen, auf jeden Fall. Du bist jetzt in Triest und vielleicht können wir nächste Woche ja nochmal drüber sprechen über das Turnier in Triest. Und wenn du dann wieder zu Hause bist, ist hoffentlich dann auch die Verbindung wieder ein bisschen besser. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Aber die Interviews sollen dann ja auch im Vordergrund stehen und wir hoffen, dass die wirklich gut gelaufen sind. Florian Heer aus Triest von vor Ort war das. Und damit ist auch unsere neue Ausgabe der Challenger Corner wieder beendet. Wir danken euch fürs Zuhören. Wenn euch jetzt gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt Florian auf jeden Fall auf Twitter und auf Instagram und auf Facebook beziehungsweise deiner Seite tennistourtalk.com. Und die solltet ihr auf jeden Fall in den Bookmarks haben, weil da kriegt ihr jeden Tag die neuesten Infos, was die Touren unterhalb der ATP-Tour so machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.